Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie wollen wir in Zukunft arbeiten und vor allem wie lange? Um diese Fragen geht es gerade bei den Tarifverhandlungen bei der Bahn und in der Stahlindustrie. Die beteiligten Gewerkschaften machen sich stark für eine Verkürzung der Arbeitszeit und fordern auch eine Viertagewoche. Laut einer Umfrage der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung stößt dieses Modell bei vollem Gehalt bei Erwerbstätigen in Deutschland auf große Sympathie. Viele Unternehmen sehen diese Form der Arbeitszeitverkürzung dagegen kritisch. Wir schauen uns die möglichen Vor- und Nachteile hier etwas genauer an und wollen auch gern von Ihnen erfahren, was Sie von der Vier-Tage-Woche so halten. Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Am Mikrofon ist Regina Brinkmann. Hallo. Nur 4 Tage arbeiten und am Freitag ist dann schon Wochenende. Dieses Arbeitszeitmodell fährt die Firma Daub CNC Technik in der nordrhein-westfälischen Stadt Wenden seit mehr als einem Jahr. Welche Erfahrung der Betrieb damit gemacht hat, darüber habe ich vor dieser Sendung mit Geschäftsführer Volker Kalutzer gesprochen. Und zunächst wollte ich von ihm wissen, wie die 4-Tage-Woche in dem Unternehmen überhaupt organisiert ist.
Wir arbeiten von Montag bis donnerstags jeweils 9 Stunden. Vorher haben wir eine 40-Stunden-Woche gehabt, aufgeteilt auf 5 Tage von montags bis freitags. Jetzt haben wir die Arbeitszeit auf 36 Stunden reduziert, also um 4 Stunden pro Woche, also 10%, und arbeiten von montags bis donnerstags jeweils 9 Stunden.
Bei gleichem Gehalt?
Bei gleichem Gehalt.
Wie kamen Sie dazu?
Wir hatten uns vor circa 1,5 Jahren intern in einem Team zusammengesetzt und haben darüber gesprochen, was so die Herausforderungen in der Zukunft sein werden. Und als erster Begriff fiel natürlich Fachkräftemangel, dann Mitarbeitermotivation, Mitarbeitergesundheit, dann energetische Nachhaltigkeit, Energiekosten waren ein ganz großes Thema und die Produktivität. Ja, und dann haben wir tatsächlich auch über die Medien einen Bericht über die 4-Tage-Woche gesehen und haben das einfach mal theoretisch aufgearbeitet und haben die Vor- und Nachteile aufgezeigt, was das für unser Unternehmen bedeuten würde, und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir das mal probieren möchten, um zu sehen, welche Auswirkungen das hat.
Und wie sind Sie dann daran gegangen? Wie haben Sie die einzelnen Arbeitsprozesse umgestellt? Vielleicht können Sie dabei der Gelegenheit auch mal erzählen, was Sie eigentlich im Unternehmen machen.
Ja, wir sind Hersteller von Gehäusesystemen für die Elektronikindustrie und wir haben überwiegend maschinelle Bearbeitung. Konkret sind das Fräsmaschinen im CNC-Bereich. Und mit diesen bearbeiten wir überwiegend Aluminiumprodukte. Und wir haben also auch logischerweise eine Verwaltung und einen Einkauf und eine Qualitätskontrolle. Also alle diese Abteilungen, die auch in anderen Unternehmen dann auch vorhanden sind. Die Arbeitsprozesse haben wir erstmal so gar nicht angefasst, sondern haben wirklich nur die Arbeitszeit erhöht um eine Stunde pro Tag und dann aber gesehen, dass bestimmte Prozesse, die schon immer so mitgelaufen sind, dass die aufgrund der etwas geringeren Ressourcen, die wir halt zur Verfügung haben, also die 10%, die uns fehlen in der Woche, dass diese Prozesse nochmal optimiert werden müssten. Und das sind wir dann auch konkret angegangen.
Was waren das für Prozesse, dass man mal so ein Beispiel hat?
Das sind unterschiedliche Prozesse gewesen, überwiegend aber Verwaltungsprozesse. Also zum Beispiel im Bereich Qualitätssicherung, eine Dokumentationspflicht von internen Fehlern, die entstehen, wo wir dann auch drauf geschaut haben, wie ist die Produktivität in diesem Prozess. Ja, Produktivität bedeutet ja das Verhältnis von dem, was investiere ich und welchen Nutzen ziehe ich daraus. Und da haben wir einige Prozesse im Unternehmen gesehen, wo wir viel investiert haben, aber den Nutzen gar nicht so richtig daraus gezogen haben. Und diese Prozesse haben wir dann optimiert bzw. vereinfacht.
Inwieweit gab es, bevor Sie das jetzt alles umgestellt haben, Sie haben ja auch gesagt, Sie haben mit Ihren Mitarbeitenden, mit Ihrem Team das so angestoßen, beraten. Inwieweit gab es da auch Skepsis, das so umzustellen?
Ja, die gab es auch bei uns. Veränderung ist ja erstmal für viele nichts Positives. Klar, wenn man jetzt als Geschäftsführer sagt, ihr könnt freitags immer frei haben bei vollem Lohnausgleich, dann ist das grundsätzlich erstmal eine positive Stimmung gestoßen. Es gab aber auch ein paar Mitarbeiter, die waren jetzt erstmal vorsichtig. Ja. Als wir es dann aber eingeführt haben, waren das aber auch die ersten Mitarbeiter, die sich richtig darüber gefreut haben und die dann am Donnerstag schon wirklich dann vor der Tür standen und sagten, ja, juhu, jetzt haben wir Wochenende, wir haben frei. Mhm.
Inwieweit verdichtet sich denn die Arbeit vielleicht auch dadurch?
Ja, da sprechen Sie was Wichtiges an. Also die Produktivität, die ist auf jeden Fall gestiegen. Die Ressourcen, die man weniger zur Verfügung hat, die führen automatisch dazu, dass man die Arbeit vielleicht etwas konzentrierter durchführt und mit auch einer höheren Produktivität. Das haben wir auch festgestellt. Wir können jetzt nach einem Jahr wirklich das Fazit ziehen, dass wir bei weniger Stunden, die wir investiert haben ins Unternehmen, aber mehr Leistung gebracht haben. Und das sehen wir anhand der Produktionskennzahlen, die wir haben und aber auch zum Glück am Umsatz.
Mhm. Welche Effekte haben Sie sonst noch erzielt übers Jahr? Welche Bilanz können Sie da sonst noch ziehen?
Ja, Energiekosten. Wir haben 20% Energie eingespart im Bereich Strom. Das ist viel mehr, als wir selbst erwartet haben. Dann, wenn wir uns den Krankenstand anschauen, ist der auch massiv reduziert worden. Also die Fehlstunden aufgrund von Krankheit. Das ist auch ein sehr positiver Effekt. Ja, die Stimmung im Unternehmen ist positiver, gelassener. Und ja, wir haben wirklich das Gefühl, wenn wir montags dann ins Unternehmen kommen, dass alle etwas ausgeruhter sind und dadurch auch ja, mehr Kraft haben anzupacken.
Ein Aspekt ist ja auch noch wichtig. Es geht ja um Fachkräfte, die werden händeringend überall gesucht. Konnten Sie damit halt auch mehr Fachkräfte gewinnen?
Ja, also wir haben jetzt innerhalb von einem Jahr 8 Fachkräfte gewinnen können. Und wir glauben, dass wir das ohne die Umstellung auf die 4-Tage-Woche nicht geschafft hätten. Bei den Vorstellungsgesprächen hat man auch wirklich gemerkt, einmal, dass aufgrund der 4-Tage-Woche sich einige bei uns beworben haben und als das Thema dann nochmal fiel, dass wir wirklich nur von montags bis donnerstags arbeiten, da hatten wir eigentlich ein leichtes Spiel, dann auch diese Fachkräfte zu gewinnen. Also das hat man wirklich dann auch in den Gesprächen gemerkt und die Bewerber haben dann auch gesagt, dass das mit ein Grund ist, warum sie bei uns arbeiten möchten, dass sie sehen, dass wir ein Unternehmen sind, was innovativ denkt, das wirklich auch die Mitarbeitergesundheit mit berücksichtigt und das wäre so positiv und ja, wir brauchten alle keine lange Überlegungszeit.
Warum die 4-Tage-Woche für Unternehmen attraktiv sein kann, darüber hat uns Volker Kalutzer berichtet. Er hat als Geschäftsführer der Daub CNC-Technik dieses Arbeitszeitmodell vor einem Jahr in dem Unternehmen mit eingeführt. Und zugehört haben hier in Campus und Karriere unsere heutigen Gäste. Johanna Wenkebach, sie ist wissenschaftliche Direktorin am Hugo-Sinzheimer-Institut für Arbeits- und Sozialrecht der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Hallo Frau Wenkebach.
Hallo, ich grüße Sie.
Außerdem dabei ist Oliver Stettes, Leiter Themencluster Arbeitswelt und Tarifpolitik beim wiederum Arbeitgebernamen-Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Herzlich willkommen.
Hallo, schönen Gruß in die Runde, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, und das nehme ich gleich auf und möchte Sie auch gerne nochmal einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich an dieser Runde hier gleich zu beteiligen, wenn Sie die 00800 4464 4464 wählen oder uns schreiben ins Studio an campus@deutschlandfunk.de, können Sie gerne mitdiskutieren. Ja, wir haben ja jetzt hier eben schon ein Modell gehört, aber 4-Tage-Woche klingt so einfach, ist aber nicht 4-Tage-Woche, da gibt es unterschiedliche Modelle. Vielleicht können wir zunächst einmal zusammen auf die unterschiedlichen Modelle schauen. Gehen wir jetzt mal einfach von dem aktuell diskutierten aus bei der IG Metall. Frau Wenkebach, bevor Sie zur Böckler-Stiftung gingen, haben Sie auch für die IG Metall tarifpolitisch waren Sie da unterwegs, haben ganz guten Einblick in die Tarifarbeit da. Jetzt mal vielleicht von dem Modell aus betrachtet, was wünscht sich da die IG Metall als ziemlich große Gewerkschaft in den aktuellen Tarifverhandlungen?
Genau, in den Tarifverhandlungen Stahl hat ja die IG Metall die Forderung einer Verkürzung der Arbeitszeit auf eine 32-Stunden-Woche aufgestellt. Es geht zugleich auch um eine Lohnerhöhung und die Arbeitszeitverkürzung soll eben mit Entgeltausgleich erfolgen, also keine Teilzeit sein, sondern tatsächlich der Lohn ausgeglichen werden, der sonst wegfallen würde, wenn man die Arbeitszeit verkürzt. Und das ist, finde ich, das spannende und gute Modell der Vier-Tage-Woche, die es eben nicht bedeutet, dass Arbeit, gleich lange Arbeit auf vier Tage verteilt wird, sondern ein Modell, das tatsächlich die ganzen positiven Effekte einer Arbeitszeitverkürzung hat, aus Sicht der Beschäftigten. Aber wie wir ja gerade in dem, wie ich fand, sehr spannenden und anschaulichen Beispiel gehört haben, auch durchaus aus Unternehmenssicht positiven Effekte, gerade in einer so stark von der Transformation betroffenen Branche wie der Stahlindustrie.
Wie reagiert denn aktuell jetzt mal auf IG Metall bezogen die Arbeitgeberseite bisher auf diese Forderung nach 4-Tage-Woche und Verkürzung der Arbeitszeit?
Also jetzt bin ich ja nicht mehr in der IG Metall in den Verhandlungen beteiligt, deswegen kann ich da auch nur eine Außensicht drauf geben, aber es ist ja schon seit längerem ein sehr umkämpftes Terrain, die Arbeitszeit, und Herr Kampeter von der BDA hat ja die Mehr Bock auf Arbeit-Kampagne geprägt, wo man ja sieht, dass es in so eine Richtung geht. Jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels und der Transformation müssen alle noch mehr und noch länger arbeiten. Es wird der IG Metall der Realitätssinn abgesprochen von der Arbeitgeberseite. Es war auch eine Überschrift, in der von einer egoistischen Gewerkschaftsutopie gesprochen wird. Das ist schon etwas mehr als das übliche Kampfgetöse in Tarifrunden. Und das war auch das, was ich erlebt habe, als es zum Beispiel um die Verkürzung der Arbeitszeit in der ostdeutschen Metallindustrie ging, was eben sehr deutlich macht, dass Arbeitszeitverkürzung eine sehr große Machtfrage ist, die in der Regel nicht so wie in dem Beispiel, mit dem Sie hier die Sendung begonnen haben, am grünen Tisch geregelt wird, sondern wo es sicherlich eine schwungvolle Tarifrunde braucht und gut organisierte Beschäftigte, um diese Forderungen nach kürzerer Arbeitszeit und Lohnausgleich durchzusetzen.
Frau Wengebach, jetzt haben Sie so ein bisschen das favorisierte Modell vorgestellt. Möchte ich Herrn Stettes mit reinholen, um uns weitere Modelle vorzustellen? Da gibt es ja auch welche, die vielleicht nicht unbedingt bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern immer gut ankommen würden. Herr Stettes, wenn Sie da vielleicht noch auffüllen und ergänzen mögen.
Ja, Frau Wengebach hat ja einen kleinen Seitenschlenker zu dem klassischen Modell gemacht, Richtung Teilzeit oder vollzeitnahe Teilzeit, dass ich zum Beispiel auf 80% gehe mit einer entsprechenden proportionalen Entgeltkürzung. Das ist jetzt eine weitere Variante, wo man Richtung 4-Tage-Woche denken kann. Dann gibt es natürlich Modelle, die man auch überlegt, die ja zum Beispiel auch in Belgien erprobt werden, wo man sagt, okay, die Arbeitszeit, die ich früher auf 5 Tage verteilt habe, die verteile ich auf 4 Tage. Also ich wechsle im Grunde genommen nur die Lage der Arbeitszeit, aber nicht die Länge der Arbeitszeit. Und dann ist alles möglich, was man sich vorstellen kann, weil Arbeitszeiten sind ja per se Gegenstand der Verhandlung. Das gilt für die einzelnen Beschäftigten und Unternehmen gleichermaßen wie natürlich für Tarifvertragsparteien.
Aber lassen Sie uns das mal in einer 40-Stunden-Woche, die ja durchaus noch gängig ist in vielen Betrieben, durchrechnen. Wenn ich jetzt 40 Stunden hätte und die einfach auf 4 Tage verteilte, dann hätte ich 10-Stunden-Tage, oder?
Das stimmt. Also wenn man das so machen würde, und da stellt sich natürlich zunächst überhaupt die Frage, ob das so einfach geht, wie das in dem Beispiel genannt worden ist, den Freitag den Laden zuzumachen und die Arbeitszeit, die normalerweise an dem Freitag verrichtet worden wäre, die auf die anderen 4 Tage zu verlagern. Und das ist nicht überall möglich. Das denken Sie an ein Einzelhandelsunternehmen, was einen Lebensmittelhandel betreibt. Da wird man den Freitag nicht einfach zugemacht haben oder so. Und da hilft es auch nicht, dass man die Arbeitszeit dann an Montag bis Donnerstag verbringt, weil die Kunden möglicherweise lieber am Freitag einkaufen gehen möchten. Das ist jetzt ein Beispiel. Und dann gibt es natürlich viele andere Fragestellungen, die dann eher mit Blick auf die Arbeitsorganisation relevant werden, ob das zweckmäßig ist, wie das zweckmäßig ist. Und natürlich haben wir dann, und da werden dann Frau Wengebach und ich unterschiedlicher Meinung sein, eine Konsequenz für das Arbeitszeitrecht, nämlich für die Frage, was passiert denn dann eigentlich vor dem Hintergrund des Arbeitszeitgesetzes mit der Flexibilität von Arbeitszeiten? Weil wenn ich 10 Stunden pro Tag arbeite, dann habe ich alle Flexibilisierungsmöglichkeiten des Arbeitszeitrechts ausgeschöpft. Und wenn ich dann noch weiter flexibilisieren möchte, mal nach oben oder nach unten, würde das bedeuten, dass das nicht mehr so einfach geht.
Also das würde auch
weil das Arbeitszeitrecht natürlich sehr sinnvolle Grenzen setzt, was die Gesundheit von Menschen angeht. Denn mehr als 10 Stunden arbeiten hat ganz eindeutig negative gesundheitliche Effekte. Und irgendwo stößt man dann, finde ich, sehr zu Recht an die Grenzen der Flexibilität, weil Menschen an physische Grenzen stoßen, arbeiten gefährlich wird und die gesundheitliche Belastung zu groß wird. Deswegen halte ich die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes für wirklich sehr wichtig. Aber ich glaube, dass auch innerhalb dieser Grenzen eine enorme Flexibilität möglich ist, ganz unterschiedliche Modelle. Und wenn man die Arbeitszeit verkürzt, sind eben auch ganz viele Modelle möglich. Also eine 32-Stunden-Woche, wie sie jetzt in der Stahlindustrie von der IG Metall gefordert wird, ermöglicht viel gesündere Schichtmodelle. Man muss sich ja auch vorstellen, dass das Bereiche sind, wo Menschen körperliche Arbeit in der Nacht machen beispielsweise. Da kann man kürzere Nachtschichten machen, man kann die Abfolge ändern, man kann freie Blöcke einbauen. Also auch das Argument von Herrn Stettes, es sei ja nicht überall möglich, einen Tag keine Beschäftigten da zu haben. Da sind ja viele Verteilungsmöglichkeiten zum einen von Beschäftigten, aber auch von kürzerer Arbeitszeit.
Es gab ja auch bei Ihnen von der Hans-Böckler-Stiftung eine entsprechende Studie, wo dann alle in der Mehrheit gesagt haben, können wir uns gut vorstellen, nach dem Modell, was Sie eben halt auch vorgestellt haben, bei vollem Gehaltsausgleich. Mhm. Aber wenn dann sich die Arbeitstage schon anders verteilen und auf Gehalt verzichtet werden muss, dann ist das schon eine geringere Sympathie für die verschiedenen Modelle, oder?
Nach der Verteilung wurde nicht gefragt in dieser Erwerbspersonenbefragung, aber tatsächlich wurde danach gefragt, und das finde ich auch ganz logisch, so haben wir auch immer argumentiert, ob Menschen sich auch vorstellen können, die Arbeitszeit zu reduzieren, wenn das zu einer Reduktion des Lohnes führt. Und auch da gibt es noch 8%, die sagen, ja, das kann ich mir vorstellen. Das können natürlich Besserverdienende sich tatsächlich leisten. Das ist dann wie Teilzeitarbeit. Aber natürlich hat gerade der Lohnausgleich bei der Arbeitszeitverkürzung den entscheidenden Verteilungseffekt. Denn Menschen brauchen ja Vollzeitlöhne, um davon zu leben. Das trifft umso mehr zu, je geringer die Löhne sind. Und das erklärt eben, weswegen 72% in dieser Umfrage gesagt haben, ja, ich fände eine 4-Tage-Woche gut, aber eben nur, wenn sich nicht mein Lohn dadurch verringert.
Mhm. Herr Stettes, nochmal an Sie die Frage, wie sieht es denn generell aus, wie bewerten Beschäftigte das Maß ihrer Arbeitszeit? Welche Erkenntnisse haben Sie da?
Naja, zunächst einmal freue ich mich, dass Frau Wenkebach auf meinen Trigger sozusagen direkt reagiert hat mit Blick auf das Arbeitszeitgesetz. Ich sehe das ein bisschen entspannter mit Blick auf die Tageshöchstarbeitszeit, weil es kommt ja nicht darauf an, dass das jeder macht, sondern dass das entsprechend dort passiert, wo die Leute das vielleicht aus eigenen Präferenzen und Wünschen das für sinnvoll erachten. Aber zurück zu Ihrer Frage. Natürlich beobachten wir, dass wenn Menschen ihre Arbeitszeit selber organisieren können, also im Rahmen von flexiblen Arbeitszeitmodellen, dass sie eine sehr hohe Zufriedenheit mit diesem Arbeitszeitmodell haben und dass das bei Menschen etwas geringer ausfällt, die zum Beispiel im Schichtsystem arbeiten oder die beispielsweise Wochenendarbeit verrichten. Das ist so, das sind einfach Arbeitszeiten, die von vielen Menschen nicht so als gut erachtet werden, das ist auch okay so. Aber, und das ist das Entscheidende, es gibt andere Merkmale, die dann mit diesen Arbeitsplätzen einhergehen, die das kompensieren. Und das sieht man daran, dass wenn man die Menschen dann insgesamt fragt, hör mal, bist du zufrieden mit deinem Job, mit deinem Arbeitsplatz, dann unterscheiden sich die Leute gar nicht mal mehr so, ob sie ein flexibles Arbeitszeitregime haben, ob sie in einem Schichtmodell unterwegs sind oder am Wochenende arbeiten. Und das heißt also, wir müssen im Kopf haben, dass es bestimmte Arbeitsplätze gibt, die haben bestimmte Arbeitszeitanforderungen, die müssen im Schichtsystem erfolgen, die müssen am Wochenende erfolgen. Und die Leute haben ein klares Bewusstsein dafür, warum das so ist und entscheiden sich dann auch bewusst für einen solchen Job.
Wir hatten ja auch eben in dem Beispiel gehört, dass diese Einführung einer 4-Tage-Woche auch ein gutes Instrument sein kann, ja, um dem Fachkräftemangel was entgegenzusetzen. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu bewerten, Frau Wenkebach? Ist das ein gutes Instrument?
Ja, ich finde das Beispiel, das Herr Kaluza genannt hat, er war ja sehr erfolgreich darin, Fachkräfte zu gewinnen, das ist durchaus repräsentativ, denn Menschen schauen sich ja nach guten Arbeitsbedingungen um, wenn sie Wahlmöglichkeiten haben. Und eine kurze Arbeitszeit ist nun mal bei gutem Lohn, ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Wir haben viele Studien, die darauf hinweisen, in Branchen wie zum Beispiel der Pflege, wo es zuletzt sehr schwierig war und wo sich ja sehr darum bemüht wird, auch seitens der Politik da dem Fachkräftemangel zu begegnen. Und eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die untersucht hat, unter welchen Bedingungen kämen die Menschen denn zurück, die aufgehört haben, in diesem Bereich zu arbeiten. Und ich finde es wenig überraschend, auch ganz persönlich als Mensch, das angegeben wurde, wenn es weniger belastend und überfordernd wird, diese Arbeit zu machen, dann kommen wir zurück. Also ein ganz eindeutiges Argument. Gute Arbeitsbedingungen sind immer ein Argument für Fachkräfte. Was ich ganz wichtig finde, und das hätte ich sehr gerne den Herrn Kaluza gefragt, das kam leider nicht vor.
Ja, der konnte leider nicht heute dabei sein, deswegen haben wir es aufgezeichnet.
Sehr schade, denn ich hätte natürlich gefragt, wie viele Teilzeitbeschäftigte und wie viele Frauen er bei sich hat. Denn was mir als erstes bei 9-Stunden-Tagen einfällt, ist natürlich die Frage, also wer dann ein Kind in der Kita abgeben muss, vielleicht noch Fahrzeiten hat, dürfte schwierig sein, eine Kita zu finden, die 10 Stunden am Stück Kinder betreut. Und das ist für die Kinder und auch für Eltern eine sehr belastende Situation. Und das ist etwas, was unbedingt in dieser Debatte um Arbeitszeit viel stärker berücksichtigt werden muss. Wir haben so viele Frauen, die in Teilzeit arbeiten, weil es immer noch so viele Unternehmen gibt, die Sorgearbeit und Sorgepflichten von Menschen, und dazu gehört inzwischen auch für einen sehr großen Teil beschäftigter Menschen die Pflege von älteren Angehörigen oder kranken Angehörigen. Und das wird einfach immer noch ausgeblendet als ein legitimes Bedürfnis, das Menschen mit Erwerbsarbeit zusammenbringen müssen. Und diese Unvereinbarkeit führt dafür, dass so viele Frauen immer noch unfreiwillig in Teilzeit arbeiten, die wirklich sagen, wir möchten gerne mehr arbeiten. Und natürlich wissen wir aus unserer Forschung auch, dass sie auch mehr arbeiten.
Aber wenn ich da jetzt mal gerade einhaken darf, an der Stelle haben Sie ja jetzt auch gesagt, dass bestimmte 4-Tage-Modelle, so wie das jetzt das von Herrn Kaluza in seinem Betrieb durchgeführte, wäre ja eine Vollzeitbeschäftigung mit einer gewissen Flexibilität, was zumindest was den Freitag angeht, da. Mhm. Aber da dieses Modell würde den Frauen ja mutmaßlich auch nicht entgegenkommen, ne?
Genau, deswegen bin ich von diesen längere Arbeitszeit auf 4 Tage verteilen nur bedingt begeistert, wenn es nicht ausreichend Möglichkeiten gibt, die Arbeitszeit auch anders zu verteilen. Trotzdem muss man auch an der Stelle sagen, dass es ja bei ihm mit einer Arbeitszeitverkürzung einhergegangen ist. Die kam aus einer 40-Stunden-Woche und sind auf eine 36-Stunden-Woche gegangen. Wäre er als westdeutsches Unternehmen übrigens in der Metall- und Elektroindustrie an den Tarifvertrag gebunden, hätte er eine 35-Stunden-Woche. Das stört mich manchmal etwas, dass jetzt gerade Unternehmer als Heldinnen und Helden gefeiert werden, die Arbeitszeiten einführen, die in den Tarifverträgen im Westen eigentlich schon lange selbstverständlich sind. Worauf hinaus wir ganz kurz noch.
Ja, weil Herr Stettes möchte, glaube ich, setzt es auch schon gerade an und möchte mal sagen,
nur
und
noch einen Satz. Ja. Die Frauen, wenn die Männer ihre Arbeitszeit reduzieren und einfach die Vollzeitarbeit sich verringert, wird natürlich da auch Potenzial freigesetzt, Sorgearbeit zu übernehmen und das Gender Care Gap zu überwinden, was eben auch dazu führt, dass in Deutschland immer noch diese unglaubliche Ungleichverteilung von Erwerbsarbeits- und Care-Arbeitszeiten.
Ja. So, jetzt hier müssen wir mal einmal eine Schlusslinie ziehen um Herrn Stettes, der jetzt auch schon zweimal versucht hat anzusetzen. Herr Stettes, ich möchte Sie gerne reinholen zum Thema. Also Fachkräftemangel, ist das ein Instrument? An dem Beispiel von Herrn Kaluza konnten wir sehen, es ist eines. Wie zeigt sich das so generell?
Ja, ich war ja fast geneigt, Frau Wenkebach zuzustimmen. Das hätte vielleicht den einen oder die andere überrascht, bis sie weiter fortgeführt hat, ihre Ausführungen. Natürlich ist es so, dass ich als Unternehmen, gerade auch in einem veränderten Arbeitsmarkt, mir die Frage stellen muss, was wollen Beschäftigte, was haben sie für Anforderungen, was wünschen sie sich von mir als Arbeitgeber? Und anders als von vielleicht vor 20, 30 Jahren, muss ich heute da viel mehr Rücksicht drauf nehmen. Das ist einfach so. Da muss man sagen, das ist schlicht und ergreifend das Wesen einer Marktwirtschaft, und das gilt dann eben auch für den Arbeitsmarkt. Ich muss auf die Leute Rücksicht nehmen oder die möglicherweise in einer besseren Verhandlungsposition sind. Und wenn die Leute sich zum Beispiel wünschen, die Arbeitszeit anders zu organisieren, kürzer zu arbeiten, dann muss ich für mich die Frage stellen, kann ich das organisieren? Geht das? Und Herr Kaluza mit seinem Unternehmen hat das organisiert und das ist auch gut so, dass er dann so vorgegangen ist. Die Frage ist, geht das auch für alle anderen Unternehmen? Und da bin ich ein bisschen zurückhaltender, also insbesondere auch mit Blick auf das, was wir in der Metall- und Elektroindustrie bzw. in der Stahlindustrie gerade erleben. Denn die 10% sozusagen Produktivitätssteigerung, die er realisiert hat, um damit sozusagen das Ganze für sich auch wirtschaftlich tragfähig zu halten, das ist für die Branche insgesamt eher unrealistisch, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir in den vergangenen 10 Jahren dort im Jahresdurchschnitt um 0,4 Prozentpunkte Produktivitätsfortschritte verzeichnet haben. Das heißt, übersetzt formuliert, würden wir von 35 auf 32 Stunden runtergehen, müsste man eigentlich 22,5 Jahre warten, bis die Produktivität auf dem Level ist, um die Kostenbelastung der Unternehmen konstant zu halten. Und das bedeutet also nicht, was für das eine Unternehmen funktioniert, funktioniert für das andere. Nichtsdestotrotz müssen sich Unternehmen anstrengen, in einem veränderten Arbeitsmarkt eben Arbeitszeitwünsche ihrer Beschäftigten verstärkt ins Signal, sozusagen in den Blick zu nehmen. Und dazu zählen auch Vereinbarkeitsbedürfnisse. Und da kommt ein dicker Widerspruch zu Frau Wenckebach. Sie hatte, so habe ich es zumindest verstanden, darauf hingewiesen, die Unternehmen würden das nicht tun. Und da sehen wir aber, dass die Unternehmen schon seit einer ganzen Weile sich dessen bewusst sind und das Thema Vereinbarkeit auch in ihre personalpolitischen Erwägungen mit berücksichtigen und mit einbeziehen, weil sie ganz genau wissen, dass das ein maßgeblicher Faktor ist, wie sie Vereinbarkeitsbedürfnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie sie damit umgehen und wie sie in der Lage sind, möglicherweise denen entgegenzukommen im Rahmen der betrieblichen Anforderungen, weil sie damit ihre Arbeitgeberattraktivität stärken.
Und weil es ja auch immer mehr ein Arbeitnehmerinnen-Arbeitnehmermarkt wird, haben da vielleicht halt auch die Beschäftigten ein bisschen mehr Verhandlungsmasse. Wir diskutieren hier gleich noch ein bisschen weiter und Sie können sich gerne in diese Runde einbringen unter der 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. @deutschlandfunk, jetzt nochmal ganz in Ruhe, campus@deutschlandfunk.de. Und ja, unsere Frage, die wir hier heute diskutieren, was spricht für die Einführung einer 4-Tage-Woche, was dagegen? Was spricht für die 4-Tage-Woche, was dagegen? Darüber reden wir noch bis um 3 Uhr und uns haben schon einige Mails erreicht. Ralf Felten aus Lörrach hat uns geschrieben, Fakt ist, konstruktive Unternehmer können eine 4-Tage- bzw. 32-Stunden-Woche durchaus stemmen. Dabei würde mehr Netto vom Brutto beide Parteien natürlich entlasten, schreibt er. Jan-Dirk Schmieder aus Bonn sagt, die aktuelle Entwicklung in Deutschland zeigt, dass mehr arbeitsfähige Menschen sich neben der Arbeit um pflegebedürftige Familienmitglieder kümmern müssen. Bei der 4-Tage-Woche würde daher mehr Zeit für die Pflege bleiben, was wiederum auch einen wirtschaftlichen Vorteil mit sich bringen würde. Und Sabine Nölting sagt, es wird selten darüber geredet, dass die Arbeitsmenge bei Verkürzung nicht weniger wird. Organisationstechnisch wird es auf komprimierte Leistungen bei bisherigen Lohn hinauslaufen. Das könnte wieder zu mehreren oder zu höheren Burnouts führen, so ihre Befürchtung. Und wir haben jetzt hier auch im Verlaufe schon über die ein oder anderen Erkenntnisse und Studien gesprochen und es ist noch eine weitere geplant, denn im nächsten Jahr startet auch hierzulande ein Pilotversuch, bei dem 50 Unternehmen ausprobieren können, inwieweit eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich möglich und sinnvoll ist. Und wissenschaftlich begleitet wird das Ganze unter anderem von Dr. Felix Hoch. Er arbeitet als Wirtschaftswissenschaftler am Lehrstuhl für Transformation der Arbeitswelt der Uni Münster und ergänzt jetzt hier noch unsere Diskussionsrunde mit Frau Wenckebach und Herr Stetten. Hallo, Herr Hoch.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Also es ist ja nicht so der erste Pilotversuch. Leute, die sich vielleicht schon ein bisschen länger mit dem Thema beschäftigen, haben mitbekommen, in Großbritannien gab es sowas Ähnliches auch schon. Das Ganze wird auch initiiert von einer Organisation aus Neuseeland. 4-Day-Week Global heißt die und die ist auch federführend bei dieser Geschichte jetzt hier, die in Deutschland dann laufen soll. Lassen Sie uns vielleicht mal kurz auf die Pilotprojekte unter anderem in Großbritannien schauen. Also welche Erkenntnis hat man daraus ziehen können, Herr Hoch?
Ja genau, es gab jetzt schon ein paar Studien, wie gesagt in Großbritannien zum Beispiel, aber auch in den USA, Australien, Irland, in Island gab es noch eine große Studie. Und tatsächlich decken sich die zentralen Ergebnisse da ganz gut mit dem, was wir in unserem Fallbeispiel am Anfang der Sendung im Interview gehört haben. Also eine zentrale Erkenntnis ist auf jeden Fall, dass die allermeisten Unternehmen nach Abschluss des Experiments weitermachen mit der Vier-Tage-Woche. Also das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass hier irgendwas grundsätzlich zu funktionieren scheint. Außerdem sehen wir auch genau Evidenz dafür, dass wir eine gesteigerte Produktivität sehen und gesunkene Kosten für die Unternehmen. Und vielleicht aus Sicht der Mitarbeitenden, die fühlen sich zufriedener und weniger gestresst. Wir haben tatsächlich dann einen geringeren Krankenstand und auch eine niedrige Fluktuation durch eben diese höhere Arbeitgeberattraktivität. Allerdings muss man da auch sagen, das ist auf jeden Fall ein guter erster Aufschlag. Es ist gut, dass wir überhaupt diese Daten haben. Das ist auch die beste verfügbare Evidenz, die wir im Moment haben. Aber das ist noch alles ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten. Die Forschung steckt hier durchaus noch in den Kinderschuhen. Also zum Beispiel ist es hier jetzt so, dass vor allem kleinere Unternehmen betrachtet wurden. Die Langzeitwirkungen sind eher noch offen. Und so die Kontextabhängigkeiten, also diese Frage, ist das jetzt für alle Unternehmen so oder was muss eigentlich dafür vorliegen, damit das funktionieren kann? Und auch die genauen Mechanismen, warum jetzt hier diese positiven Effekte entstehen, wenn sie denn entstehen, das ist alles noch weniger gut untersucht.
Das heißt, was wollen Sie denn anders machen? Weil wenn man jetzt schon so eine Grundtendenz hat, läuft ja prima, müsste man ja jetzt nicht in jedem Land einzeln nochmal so einen Pilotversuch starten, zumindest vielleicht in sehr ähnlichen Arbeitsstrukturen. Was genau wollen Sie sich in Deutschland anschauen?
Ja, genau. Also grundsätzlich kann man hier sagen, dass wir sozusagen auf den Erkenntnissen aus den anderen Studien aufbauen wollen. Und erstmal, selbst wenn wir jetzt alles ganz genau gleich machen würden, das wird schon einen Mehrwert bringen. Denn es ist nicht so ganz klar, ob man jetzt meinetwegen die Ergebnisse aus Island oder Großbritannien einfach so auf den deutschen Arbeitsmarkt übertragen kann. Also selbst da ist es schon nochmal sinnvoll, vielleicht ein bisschen mit einem kritischen Blick das auch hier nochmal zu überprüfen. Aber klar, wir wollen nicht einfach nur das wiederholen, was schon in anderen Ländern gemacht wurde, sondern wir wollen uns ein paar Punkte nochmal genauer ansehen und eben genau da ansetzen, wo wir jetzt erste Erkenntnisse bisher haben, aber vielleicht noch nicht ganz genau verstehen, was da wirklich passiert. Also ein großer Punkt sind dann diese Kontextabhängigkeiten, also für welche Art von Unternehmen kann das funktionieren, was müssen die Unternehmen machen, damit es funktioniert. Zum Beispiel wäre hier genau so ein Punkt, kann man sich ja auch vorstellen, dass eine gewisse Art der Umstellung einfach dazu führt, dass der Druck und Stress auf die Mitarbeitenden sogar zunimmt, wenn jetzt halt einfach die Arbeit von 5 Tagen plötzlich in 4 Tagen erledigt werden muss. Da wäre also eine große Frage, was für Prozesse da umgestellt werden müssen, damit diese positiven Effekte realisiert werden können. Und dann ist noch ein anderer Punkt, was eigentlich die Gründe für diese positiven Effekte sind. Also wenn wir jetzt hier über Produktivitätssteigerungen reden, liegt das dann wirklich an der Einführung der 4-Tage-Woche oder ist der eigentliche Grund dafür, dass eben gleichzeitig irgendwelche Prozesse optimiert wurden? Und dann könnte man sich ja auch überlegen, naja, kann man nicht denselben positiven Effekt sozusagen in der normalen 5-Tage-Woche auch erreichen? Das wäre auch so ein Punkt, den wir dann nochmal auseinander differenzieren wollen. Und dann vielleicht nochmal, um es kurz zu Ende zu bringen, noch ein paar weitere Effekte, die bisher noch nicht so gut erforscht sind. Hier Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Möglichkeit, hier bislang ungenutztes Potenzial an Fachkräften eben zu nutzen. Das wäre ein großer Punkt, hatten wir jetzt hier auch schon mehrfach gehört. Oder sowas wie die Auswirkungen auf Kreativität, wo auch bislang auf theoretischer Ebene unklar ist, wird das dann positiv beeinflusst, sind Leute kreativer, weil sie eben durch das lange Wochenende dann richtig erholt zurückkommen ins Unternehmen oder wird der Druck erhöht an den verbleibenden Tagen und halt wirkt sich das dann sogar negativ auf die Kreativität aus.
Herr Stettes, wie sehen Sie so einen Pilotversuch, wie ihn Herr Hoch dann künftig begleiten wird?
Na, ich sehe das zunächst einmal positiv, dass man das begleiten möchte, weil jetzt unabhängig davon, ob und in welchem Ausmaß oder in welchem Kontext Produktivitätsfortschritte realisiert werden in einem solchen Projekt, lernt man ja daraus, dass man genau Anregungen bekommt, auch zum Beispiel als Unternehmen darüber nachzudenken, ist das für mich eine Lösung, mit der ich mich besser positionieren kann, zum Beispiel wie Herr Kaluzer das gemacht hat. Und das, dafür sind solche Begleitprojekte oder solche Pilotprojekte natürlich sehr sinnvoll. Kleiner Widerspruch würde ich da schon gerne sozusagen einbringen, weil natürlich in diesen Studien oder diese Pilotprojekte in den anderen Ländern Produktivität gar nicht gemessen worden ist. Und deshalb wäre es sozusagen eine dringende dringendes Anliegen an Herrn Hoch und sein Team, darauf zu achten, ob es wirklich um die Produktivität geht, weil in der Regel wurden dort Selbsteinschätzungen vorgenommen, wo man was gemacht hat. Und diese Selbsteinschätzungen wurden von Menschen oder Organisationen vorgenommen, die ein großes Interesse hatten, dass diese Pilotprojekten oder dass diese Projekte, diese Einführung von 4-Tage-Woche entsprechend auch erfolgreich sind. Das heißt, man hat da sozusagen eine Positivauswahl. Und eigentlich also interessant meinen, ist es
wenn
doch
man
für
jetzt,
die...
Wenn man zum Beispiel jetzt Unternehmen, was ja nicht passiert, die Unternehmen können sich ja noch bis Ende des Monats da bewerben, das ist ja noch nicht ganz abgeschlossen. Das heißt, wenn man jetzt Unternehmen verpflichten würde, zu sagen, jetzt macht mal mit, egal ob ihr wollt oder nicht, hätte man womöglich vielleicht noch andere Ergebnisse.
Ja, also verpflichten kann man natürlich kein Unternehmen dafür, aber das ist dann, wenn man das überträgt, dieser Befunde, in der Tat ein Thema. Entscheidend ist aus meiner Sicht aber was anderes, dass man sich bewusst macht, man möchte ja Unternehmen überzeugen oder sozusagen Akteure überzeugen, die sich momentan heute noch nicht überzeugt zeigen. Also man muss Herrn Kalutze wahrscheinlich heute nicht mehr von einer 4-Tage-Woche überzeugen, aber man muss diejenigen überzeugen, was geht eigentlich unter welchen Voraussetzungen möglicherweise und wann geht was nicht. Und deshalb ist so ein Pilotprojekt, so eine wissenschaftliche Begleitung sehr sinnvoll, aber man muss dann entsprechend auch Produktivität dort erfassen.
Herr Hoch, wollen Sie darauf vielleicht noch mal gerade reagieren? Weil Produktivität, haben wir eben schon gehört, ist so eine Maßeinheit, die ja nicht ganz unwichtig ist in der Wirtschaft.
Ja, genau. Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Vielleicht mal ganz kurz zur kleinen Richtungsstellung. Also ja, hauptsächlich wurden subjektive Selbsteinschätzungen herangezogen in den anderen Studien. Es wurden aber zum Beispiel auch betriebliche Kennzahlen genutzt, die dann ja doch ziemlich objektiv sind. Aber trotzdem ist das für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir werden auf jeden Fall versuchen, hier nochmal objektivere Produktionsmaße heranzuziehen. Also der erste Schritt von uns wird sein, im Januar dann uns einmal mit den teilnehmenden Unternehmen zusammenzusetzen und dann da reinzugehen und dort genau das zu besprechen, wie man jetzt hier Produktivität möglichst objektiv messen kann. Das ist natürlich auch sehr, sehr abhängig vom jeweiligen Unternehmen dann und auch von der jeweiligen Tätigkeit, ob das geht, wie gut das geht und wie genau das geht. Aber das wäre auch für uns ein sehr großes Anliegen, auch objektivere Maße, auch für andere Outcomes, zum Beispiel für Stress zu finden. Dann vielleicht noch kurz ein Wort zu der Sample Selection, also zu der Frage, naja, das sind ja jetzt eh nur Unternehmen, die finden das sowieso von vornherein schon gut. Ja, das stimmt natürlich, das sind Unternehmen, die das freiwillig einführen. Aber jetzt muss man sich dann einfach, glaube ich, fragen, was soll unsere Studie leisten, was kann unsere Studie leisten und was ist die Forschungsfrage? Und wir können halt nicht eine Aussage darüber treffen, was jetzt zum Beispiel eine gesetzliche flächendeckende Einführung der 4-Tage-Woche für Folgen hätte. Aber wenn die Forschungsfrage eben ist, naja, was sind denn die Effekte der Einführung einer 4-Tage-Woche in Unternehmen, die das eben als Instrument zum Beispiel der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität wahrnehmen, dann ist das schon sinnvoll, ein Sample an Unternehmen zu nehmen, zu nutzen, die eben genau dafür auch bereit sind.
So, jetzt haben sich ja per Mail schon einige Hörer und Hörerinnen gemeldet und wir möchten jetzt auch telefonisch eine erste Hörerin reinnehmen, Frau Rühling-Fahrer nämlich. Ihre Erfahrung mit dem Thema oder Ihre Meinung zum Thema 4-Tage-Woche?
Ja, Rühling-Fahrer, hallo, guten Tag. Sie hören mich,
ja? Ja, ich höre Sie gut.
Okay, also ich bin 68 Jahre alt, seit 2 Jahren in Rente und war früher Leitung einer Kita. Und Jetzt ist so, im sozialen Bereich wird ja immer wieder überlegt, wie kann man diese Berufe attraktiver machen und so weiter und so fort. Und es geht auch darum, dass die Menschen, die jetzt in Arbeit sind, in der Kita oder sonstigen sozialen Bereich, ausgelaugt sind und ziemlich am Ende. Die 4-Tage-Woche wäre, also das ist jetzt nicht hundertprozentig durchdacht, ja, aber für mich also wirklich ein wunderbares Modell für diesen sozialen Bereich. Und zwar ein verlängertes Wochenende hat viel mehr Erholungswert, ja, das weiß man, glaube ich, schon. Und jetzt ist so, dass man halt Fachkräftemangel hat und die Menschen, naja gut, es ist so, 4-Tage-Woche würde bedeuten, auch mehr Personal einzustellen. Jetzt ist halt die Kita bis Freitag offen, ja, also das geht nicht, dass man sagt, von Montag bis Donnerstag und dann ist geschlossen. Dann habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn man schieben würde, also ein Teil der des Kollegiums arbeitet von Montag bis Donnerstag, der andere Teil von Dienstag bis Freitag und das dann im Wechsel, im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Wechsel, sodass jeder in den Genuss kommt, dieses verlängerte Wochenende. Das würde den Beruf, da bin ich mir hundertprozentig sicher, attraktiver machen und würde den Fachkräftemangel vielleicht ein bisschen beheben.
Dann danke ich Ihnen erstmal für diesen Vorschlag, Frau Rühling-Faber. Vielleicht nochmal in die Runde gegeben. Also wir haben jetzt so soziale Berufe, Kita, eben aus der Hörerschaft, aus den Mails konnte ich erkennen, dass es auch einigen Anliegen ist, dass wir nochmal stärker auf das Gesundheitswesen und die Arbeitsbedingungen schauen. Ja. Weil da gibt es ja auch eine ziemliche Ausdünnung an Personal. Und Frau Wenkebach, Sie haben sich da schon gerade direkt gemeldet, Ihr Punkt dazu.
Ja, also ich finde das total schön, dass sich da Menschen schon so konkrete Ideen machen, wie man auch aus einer unternehmerischen Perspektive die Arbeit so organisieren kann, dass sie eben mit kürzerer Arbeitszeit und weniger Belastung der Einzelnen trotzdem gut funktioniert. Und ich glaube, dass das wirklich zukunftsweisend ist. Ich würde aber schon Herrn Stettes nochmal widersprechen, gerade was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht. Natürlich hat es da Fortschritte gegeben, die enorm wichtig sind. Und man sieht ja auch an den Unternehmen, die sich jetzt beispielsweise am Versuch von Herrn Hoch beteiligen wollen, dass es durchaus die Erkenntnis, die Bereitschaft gibt, mit der Gesellschaft sich zu verändern. Aber es bleibt eben, denke ich, doch in vielen Punkten eine Machtfrage, weil das Interesse der Arbeitgeberseite nach den eigenen Bedarfen an Produktion beispielsweise und Auftragslage Arbeit zu gestalten, nach wie vor konträr.
Aber Frau Wenkebach, hört die Macht der Arbeitgeber nicht dann auf, wenn sie im Grunde genommen gar nicht mehr die Macht so in dem Sinne haben, weil ihnen die Fachkräfte abhanden kommen oder ausbrennen?
Spannende Frage. Also dann hätten wir ja beispielsweise im Pflegebereich ganz fantastische Arbeitsbedingungen. Ich finde schon dieser Bereich, nach dem Sie gerade gefragt haben, zeigt ja, dass das nicht der Fall ist, weil wir da zum einen also einen Markt haben, der zum Teil durch gesetzliche Regeln, Krankenkassensysteme sozusagen staatlich geregelt ist, dann auf der anderen Seite privatisiert wurde. Und da gibt es so einige Bereiche, wo man eben nicht sagen kann, der Arbeitsmarkt regelt. Es gibt ja Niedriglohnbereiche, teilweise auch Bereiche wie Gastronomie, wo großer Fachkräftemangel herrscht. Also das Ungleichgewicht der Macht von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite, das wird durch einen stark ausgelasteten Arbeitsmarkt nicht beseitigt. Und deswegen wird es eine Machtfrage bleiben. Und die IG Metall, um nochmal auf die Forderung nach der 32-Stunden-Woche im Stahlbereich zurückzukommen, sagt ja, wir müssen dieses Modell anbieten, um eben diese sehr schwere, sehr anstrengende Arbeit, diese gefährliche Arbeit, die mit Nachtschichten verbunden ist, attraktiv zu machen für Menschen heute. Und ich denke, dass das etwas ist, was durchaus von der Arbeitgeberseite gesehen wird. Wir werden verfolgen können, wie es gelingt, diese Forderung durchzusetzen. Und ich wollte gerne noch einen Satz von mir von
vorhin. Ja, aber wir haben noch einen Hörer in der Leitung, der sollte vielleicht auch noch zu Wort kommen. Ja, aber machen Sie den Satz noch, Frau Inkebach.
Genau, weil ich das wichtig finde, weil ich endete dann mit Frauen müssen.
Nee, das ist nicht gut.
Das war mir wichtig, da noch klarzustellen. Es ging darum, dass eben die unfreiwillige Teilzeit von vielen Frauen dazu führt, dass es nicht reicht, ökonomisch unabhängig zu sein und das Alter selber absichern zu können. Und das ist eben ein großes Problem, das mit der Unvereinbarkeit von Familie und Beruf zusammenhängt.
Ja, dann begrüße ich einen weiteren Hörer. Dieter Krieg hat uns angerufen. Ihre Meinung, Herr Krieg? Herr Krieg, ja, sind Sie noch in der Leitung? Ah ja, da sind Sie. Ja. Hallo. Ihre Meinung zum Thema Vier-Tage-Woche?
Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Krieg aus der Seibersbach, aus der Nähe von Bingen am Rhein. Ich bin 65 Jahre alt und möchte vorausschicken und bin auch noch bis zum Eintritt meines offiziellen Rentenalters.
Oh, die Leitung ist sehr, sehr schlecht. Vielleicht nochmal die Position irgendwo ändern oder das Telefon irgendwie anders ausrichten.
Ja. So ist es besser?
Ja, so ist es besser.
Ja. Okay, mein Name ist Peter Krieg, ich bin 65 Jahre alt und möchte auch noch arbeiten bis zum Eintritt meines Rentenalters mit 66 nächsten Jahres. Und ich bin der Meinung, die Vier-Tage-Woche, die diskutiert wird, zu Recht diskutiert wird und auch mit Studien unterlegt worden ist jetzt, ist natürlich eine Möglichkeit, aber keinesfalls flächendeckend. Es mag Bereiche geben, wo das funktionieren kann. Piloten sind ja auch schon durchgeführt worden. Ich denke zum Beispiel an den sozialen Bereich, ja. Aber insgesamt eine Vier-Tage-Woche in Deutschland im internationalen Wettbewerb halte ich für eine Illusion. Mhm. Ich denke dabei zum Beispiel an USA. Oder USA hat zum Beispiel auch keine im Mittel 30 Urlaubstage im Jahr, sondern viel, viel weniger. Also ich bin Arbeitnehmer, wie gesagt. Ich möchte auch ein bisschen jetzt die Arbeitgeberbrille und vor allem die Wettbewerbsfähigkeit beleuchten.
Ja.
Und da sehe ich wirklich große Probleme.
Herr Krieg, wenn ich das mal gerade kurz aufgreifen darf, weil Markus Lunau, der hat uns auch dazu geschrieben, der geht so in eine ähnliche Richtung wie Sie, der sagt, da mag eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich aktuell teilweise bei guten Unternehmen gehen. Aber wir verlieren am Weltmarkt an Bedeutung und dann kann sich der Arbeitsmarkt, der jetzt ein Arbeitnehmermarkt ist, ganz schnell drehen. Also da ist Wettbewerbsfähigkeit auch ein Thema. Lassen Sie uns das gerade mal mit in die Runde nehmen, Herr Krieg. Herr Stettes, wie nahe liegen Sie da beieinander, sage ich jetzt mal so?
Naja, es sind zwei Aspekte, die bei diesem Thema eine Rolle spielen. Das eine ist, gelingt es mir, wenn ich die Arbeitszeit verkürze, jetzt mit Lohnausgleich zum Beispiel, das zu kompensieren, dass es wirtschaftlich tragfähig ist und die Wettbewerbsfähigkeit des Arbeitsplatzes nicht behindert? Da habe ich meine Zweifel, das hatte ich eingangs gesagt, dass das flächendeckend geht, weil wir beobachten, dass die Produktivitätsfortschritte von Dekade zu Dekade abgenommen haben. Aber selbst ohne Lohnausgleich ist eine Vier-Tage-Woche insofern relativ kritisch, weil wir mit Blick auf die kommende Dekade sehr viele Menschen haben, die in den Ruhestand eintreten und viel weniger Menschen haben, die in den Arbeitsmarkt einsteigen, wodurch wir schlicht und ergreifend Arbeitsstunden verlieren. Und wenn wir dann auch noch die Arbeitszeit verkürzen würden kollektiv, würde das bedeuten, dass wir in Zukunft mit noch weniger Arbeitsstunden zurechtkommen müssen, bei einem gleichzeitig höheren Bedarf an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, um diejenigen auch zu unterstützen, die beispielsweise im Krankenversicherungssystem einer Unterstützung bedürfen. Wir müssen die Rentner und Rentnerinnen dann entsprechend die Rentenauszahlung refinanzieren und wir müssen natürlich alle staatlichen Ausgaben, die über den Haushalt und über Steuern kommen, finanzieren können. Und das wird mit weniger Arbeitsvolumen überhaupt nicht gehen. Und das ist insofern schon relativ problematisch, weil wir aufgrund der demografischen Entwicklung in den kommenden Jahren hier sowieso schon vor der großen Herausforderung stehen, das in irgendeiner Form aufzuhalten bzw. zu reduzieren.
Herr Hoch, möchten Sie noch gerne auf den Hörer reagieren, Herrn Krieg?
Ja, sehr gerne. Und auch auf die Aussage von Herrn Stettes gerade. Ja. Also grundsätzlich ist das natürlich jetzt nicht so abwegig zu sagen, okay, wenn wir eh schon Fachkräftemangel haben und jetzt haben wir auch noch demografische Veränderungen, jetzt auch noch weniger arbeiten, gefährliche Idee. Allerdings hatten wir schon mal drüber gesprochen, es ist ja nicht nur so, dass sich Unternehmen jetzt irgendwie gegenseitig die Fachkräfte wegnehmen können, wenn sie ihre Attraktivität steigern, sondern wenn die Attraktivität eines Berufs gesteigert wird, dann kann durchaus auch bislang ungenutztes Potenzial nutzbar gemacht werden. Also wir hatten über Mütter und Menschen mit Pflegeverantwortung gesprochen, die bislang immer noch sehr stark vom Arbeitsmarkt exkludiert werden. Das ist ein riesiges Potenzial an hochqualifizierten Fachkräften, die das hier noch genutzt werden könnte. Und wir können auch darüber nachdenken, wenn wir der internationale Vergleich wurde angesprochen. Naja, Deutschland hat noch nie war noch nie ein Billiglohnland und hat von besonders günstiger Arbeitskraft gelebt. Und auch hier kann es ja ein Ziel sein, Arbeitsbedingungen zu verbessern, um von extern Fachkräfte anzuwerben, also vom internationalen Markt. Also insofern, ich würde nur ein bisschen zur Vorsicht mahnen hier mit so Aussagen wie, naja, das kann auf keinen Fall funktionieren. Wir wissen einfach viele Dinge noch nicht, ob sie funktionieren und was sie
Aber lieber Herr Hof, genau, wenn ich da kurz einhaken darf.
Aber wirklich nur kurz, wir haben nur noch eine Minute, ja, da muss ich leider alle hier verabschieden.
Das ist kein Problem. Also wir können natürlich darauf hoffen, dass wir Menschen gewinnen, nach Deutschland zu kommen. Es gibt jetzt neue gesetzliche Rahmenregelungen. Ich bin da etwas zurückhaltend, ob die Zahl der Menschen kommt, die wir in der Tat benötigen. Das geht nämlich in die Hunderttausende. Und die Potenziale bei denen, die in diesem Land sind, die sind häufig schon ganz stark ausgereizt. Also da haben wir gar nicht mehr so viele Reserven. Und vor deinem Hintergrund wäre ich da zurückhaltend.
Ja, zurückhaltend dürfen sie auch auf jeden Fall sein. Aber ich sage ja nur, wir sollten zurückhaltend sein. Ist ja was anderes, als zu sagen, ist auf keinen Fall möglich.
Beide Punkte sind am Ende nochmal angesprochen worden. Frau Wenkebach, ich habe Zustimmung zu der These und Meinung von Herrn Hoch gehört. Muss ich jetzt hier leider einfach so stehen lassen. Ich danke Ihnen, dass Sie mitdiskutiert haben zum Thema Pro-Kontra-Arbeitszeitmodell. 4-Tage-Woche haben wir mitgesprochen mit Johanna Wenkebach, Oliver Stettes und Felix Hoch hier in dieser Runde. Vielen Dank Ihnen und allen, die sich telefonisch und per Mail an dieser Runde beteiligt haben. Am Mikrofon war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen eine schöne Radiowoche.